ist ein Queen. Another One Bites the Dust. 9:11 Uhr.
Die Radio Potsdam Themenwoche. Genuss in der Region.
Der November ist rum. Am Morgen können wir fleißig Türchen an den Adventskalendern öffnen und uns den vielen Leckereien der Weihnachts- und Winterzeit zuwenden. Eine davon ist Glühwein. Ja? Und heute ist Tobias Bläsing bei mir. Er ist der Marktleiter des Alnatura-Marktes hier in Potsdam und er kennt sich besonders gut mit Weinen und auch regionalem Obst und Gemüse aus. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen, Herr Bläsing.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Wir beide sind ja Wiederholungstäter. Schon als ihr aufgemacht habt, war ich bei euch im Laden. Ja, jetzt mal der Gegenbesuch, freut mich sehr. Wein ist ein weites Feld. Es gibt roten, weißen Rosé mit und ohne Perlen. Er kommt aus Europa, aus Afrika, Australien und aus Amerika. Was sind denn eigentlich die bekanntesten Trauben für Wein?
Die bekanntesten Trauben für Wein sind recht unterschiedlich. Also je nach Land oder Region, typisch bei uns in Deutschland, kennt ja sicherlich jeder, ist der Dornfelder als Rotwein oder der Riesling als Weißwein. Ganz deutschlandtypisch. Oder wenn man mal so ein bisschen über die Ländergrenzen hinausschaut, haben wir dann Merlot in Frankreich und Tempranillo in Spanien oder Cabernet Sauvignon in Italien. Ja. Das sind so schon die Klassiker.
Bei den Namen kriege ich spontan Lust, das Interview auf heute Abend zu verlegen und vielleicht noch ein bisschen Käse und sowas dazu zu essen. Welche Trauben, kann man das eigentlich so pauschal sagen, bringt eigentlich welche Eigenschaften mit?
Das kann man schwer pauschal sagen. Es gibt ja bestimmt auch viele, viele Kenner, die sich da wahrscheinlich drum streiten würden. Letztendlich ist es wahrscheinlich auch abhängig davon, zu welcher Jahreszeit die Trauben geerntet werden. Mhm. Also man hat ja ungefähr so im September hat man die Traubenernte, wo die Weintrauben geerntet werden. Und je nach Reifegrad oder Jahreszeit, wo die Trauben geerntet werden, haben die halt eine unterschiedliche Qualität und auch einen unterschiedlichen Geschmack und bringen dann halt im Prinzip einen anderen Geschmack ins Glas halt, je nachdem, zu welcher Jahreszeit die geerntet werden.
Das ist zum Beispiel, glaube ich, dieser Eiswein, also der über den Winter hängen bleibt und quasi als Rosine geerntet wird und dann ausgepresst wird, der ist ganz besonders süß, habe ich gehört.
Genau, der ist extrem süß. Das ist ein ganz süßer, schlabbriger Wein, der wird dann ganz spät, Ende November, jetzt zu der Jahreszeit, wird Eiswein geerntet. Also das ist dann wirklich eine ganz kleine, zusammengeschrumpfte Beere. Ne? Ja. Da gibt es dann wenig Ertrag, deswegen sind die Flaschen auch so klein, wenn man den im Geschäft kauft. Aha. Und das wird ein ganz süßer Wein, genau wie Sie sagen. Das
ist dann eher so ein Aperitif, denken Sie.
Genau, jetzt vielleicht auch zur Weihnachtszeit, wenn dann die Festtage beginnen, wird viel sowas getrunken. Ja. Als Aperitif, so in Kombination mit Käse oder mit Festtagsbraten.
Krieg schon wieder Hunger.
Schlabbrigen Sachen, ja.
Schlimm. Mal abgesehen vom Alkohol, was ist in Wein eigentlich alles drin? Also wodurch zum Beispiel entsteht der Geschmack?
Der Geschmack, der ist da auch sehr, sehr vielseitig. Letztendlich ist der Geschmack, denke ich, auch immer beim Verbraucher sehr subjektiv. Jeder empfindet den Geschmack anders. Was entscheidend ist, auch nochmal die Zeit der Ernte, die Lese des Weins. Also je nachdem, ob es eine Auslese ist, eine Bärenauslese oder eine Spätlese, hat man natürlich auch eine gewisse Restsüße im Wein. Desto höher die Restsüße, desto nicht trockener oder süßer wird der Wein. Die Geschmäcker sind ja ganz unterschiedlich. Jeder schmeckt ganz andere Sachen raus. Die Herstellung spielt eine ganz große Rolle. Wird der Fass jetzt im Edelstahlfass, wird der Wein im Edelstahlfass gereift oder wird er in einem richtig alten, schönen Barriquefass gereift? Ist das Barriquefass ausgebrannt? Das sind dann so diese Sachen, die dem Wein dann halt den Geschmack mit auf den Weg geben. Ne? Die Lagerung spielt eine ganz große Rolle. Alles ganz unterschiedliche Facetten, die da zum Geschmack beitragen letztendlich.
Wo wir gerade über die Fässer sprechen, mir fällt so ein, ich wüsste jetzt gar nicht aus der Hand zu sagen, wo der nächste Böttcher eigentlich wohnt, falls so ein Fass mal kaputt ist. Gibt es eigentlich in Brandenburg noch Böttcher?
Oh, da bin ich, muss ich ganz ehrlich gestehen, auch überfragt.
Ist nicht schlimm, ist auch nicht schlimm. Kommen wir zurück zum Wein. Mittlerweile sind Weine aus Bioanbau ja auch nichts Untypisches mehr. Mhm. Aber was zeichnet denn jetzt diesen Bio-Wein dann wieder aus?
Der Biowein, ganz unterschiedlich zum konventionellen Wein, wird natürlich ganz anders oder unter ganz anderen Voraussetzungen hergestellt. Mhm. Beim konventionellen Wein, den wir aus dem Supermarkt kennen, da geht es dann mehr so um Quantitativität und um Masse. Ja, da wird ganz viel Wein im Prinzip produziert und geerntet. Teilweise werden dann auch, weil die Erträge gar nicht ausreichen, werden Weinrebsorten zugekauft von anderen Weingütern. Beim Biowein ist es natürlich so, da geht es dann halt nicht mehr so um die Masse, da geht es dann eher um die Klasse, um das Kleine und natürlich auch um den ökologischen Gedanken dahinter, sage ich mal, bei der Herstellung. Und da geht es halt mehr so um die Qualität anstatt um die Quantität.
Also da wird jetzt auch nicht so, wir nennen, haben das früher immer, guck mal, jetzt spritzen sie wieder, also werden auch keine Pestizide und sowas eingesetzt.
Richtig, also Pflanzenschutzmittel sind da überhaupt nicht vorhanden und nicht erwünscht. Die Weine sind ja auch unterschiedlich zertifiziert.
Ja.
Da gibt's ja strenge Richtlinien und Biosiegel und da gibt's dementsprechend halt auch Vorgaben und das macht halt den Biolandbau aus, dass da im Grunde geringere Mengen produziert werden und was halt im Prinzip sinnstiftender ist und nachhaltiger für die Umwelt und für den Ökokreislauf im Prinzip.
Ja, dann plört man so Wein auch nicht einfach so weg, sondern ist Wein das, was er sein soll, nämlich auch ein besonderes Getränk. Ich muss aber trotzdem mal im Falle Bio was nachfragen. Früher gab es mal so ein Ding, das hieß die Reblaus. Wo die auftauchte, da wuchs bald keine Rebe mehr. Wie können sich denn Bio-Winzer da schützen? Die haben ja diese Chemiekeule gar nicht.
Das stimmt, also das ist ja auch absolut verboten.
Ja.
Und zwar wird da im Prinzip mit der Natur gearbeitet. Also da werden keine Pflanzenschutzmittel eingesetzt. Mhm. Ganz im Gegenteil, es wird dann auf den Weinfeldern oder auf den Weinbergen werden dann andere Pflanzen gesät oder gepflanzt, die im Prinzip dann diese ganzen Schädlinge bekämpfen.
Aha.
Ja, also es wird dann nicht mit der Chemiekeule geschwungen, sondern im Grunde Bio zu Bio oder Natur zu Natur wird mit Pflanzen gearbeitet, die dann wiederum die Schädlinge bekämpfen.
Ja, also Reblaus mag keine Sonnenblume, würde ich jetzt mal so als einfaches Beispiel, würde man Sonnenblumen dazwischen pflanzen.
Ja.
Ja, sehe auch noch toll aus auf so einem Weinberg.
Kann ich mir auch gut vorstellen. Ja. Ja,
bei Bio-Käse zum Beispiel heißt es, er hätte einen kräftigen Geschmack, weil er mehr Zeit für die Reife hat. Ist das bei Weinen auch so?
Das denke ich auch, ja. Also desto älter der Wein wird, desto intensiver wird er auch. Man muss auch aufpassen, man darf ihn auch nicht zu lange lagern.
Mhm.
Also ich würde auch sagen, so zwischen 8 und 10 Jahre sollte man die Flasche schon ausgetrunken haben,
weil
sonst wird er auch irgendwann ungenießbar. Aber er nimmt dann auch mit, wie beim Käse, mit der Zeit an Geschmack und dazu und reift natürlich auch nach, je nach Lagerung. Wie wird er gelagert? Klar, der verwandelt oder der entwickelt seinen Geschmack, ja.
Ja, Wein muss atmen, dekantieren nicht vergessen, habe ich mal gehört. Einfach mal, um so einen Fachwortlook reinzuwerfen. Sagen Sie mal, lassen Sie mal jetzt auf die Weihnachtszeit schauen. Die kommt jetzt auf uns zu. Da wird ja Glühwein getrunken ohne Ende. So, jetzt gucken wir mal auf Biowein. Welche Bioweinsorte würde sich denn eignen, um Glühwein zu machen?
Ich würde dafür einen ganz normalen Dornfelder oder einen Spätburgunder empfehlen. Ganz sortentypische Rebsorte als Grundbasis für einen Glühwein. Dornfelder oder Spätburgunder.
Kann man nichts falsch machen.
Kann man nichts falsch machen.
Kommen wir noch zu Ihrem anderen Spezialgebiet, das regionale Obst und Gemüse. In der Winterzeit wächst hier ja eigentlich nichts. Was ist denn eigentlich, ich sehe schon das Gesicht, ach naja, komm, das stimmt ja nur auch nicht. Was ist denn für die Region ein typisches Wintergemüse?
Ein typisches Wintergemüse. Also ich denke da jetzt in erster Linie an Wurzelgemüse.
Mhm.
Ich würde jetzt mal so an Petersilienwurzeln und Pastinaken denken. Das wäre, oder Grünkohl natürlich auch, ja, wenn man sowas über daran mal denkt, ist ja auch ein bisschen frostbeständig.
Ja.
Grünkohl, Wurzelgemüse, das ist genau das Richtige für die Jahreszeit. Schön nährstoffreich, vitaminreich.
Beim Obst kenne ich als regionale Spezialität eigentlich nur den Apfel, klar, den aus Werder. Mhm. Aber das ist bestimmt auch nicht das einzigste Obst in der Gegend, oder? Womit können wir Brandenburger uns selbst versorgen?
Mit Kartoffeln.
Oh. Gibt es eigentlich viele Bio-Obstbauern in der Region?
Also mir schwebt als erstes das Ökodorf Brodowin vor.
Ja.
Das ist nördlich von Berlin und das ist so ein regionaler Bio-Obsterzeuger oder Biobauer.
Mhm. Aber einer, ne?
Das ist der mir jetzt gerade so, den wir auch vermarkten und den wir auch da haben und mit dem wir zusammenarbeiten bei Alnatura.
Es sollten mehr werden. Auf der Alnatura Homepage können interessierte Bauern übrigens auch nachlesen, wie man von der konventionellen Landwirtschaft auf Biobauer umsatteln kann und wo es Hilfen dafür gibt. Stimmt es eigentlich, dass die Sortenvielfalt allgemein abnimmt? Und wenn ja, woran liegt das denn?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich kann es mir nur damit erklären, dass es vielleicht auch was mit unserem Verhalten zu tun hat oder mit dem Verhalten des Verbrauchers letztendlich, weil ja leider Gottes sich der Trend abzeichnet, dass auch immer viel billig gekauft werden muss und alles in der heutigen Zeit immer in Hülle und Fülle zur Verfügung stehen muss. Jetzt haben wir ja nur eine Erde und wir haben auch nur einen Berlin und Brandenburg. Und wenn natürlich der Platz da gering wird. Und ich sag mal, für die konventionellen Sorten, wenn wir jetzt beim Apfel bleiben und an Gala oder an Elster denken, dann weichen muss, dann bleibt natürlich auch weniger Platz für die Bio- und für die Ökobauern, ne? Weil die konventionellen Hersteller natürlich auch mehr Fläche benötigen, um den Bedarf zu decken letztendlich.
Ne? Stellen wir uns mal vor, die konventionellen würden jetzt alle auf Bio umstellen, das wäre ja toll.
Das ist ein schöner Gedanke, aber...
Da glänzen hier gegenüber im Studio wirklich die Augen. Das wäre wahrscheinlich nicht nur ein romantischer, sondern ein toller Gedanke. Aber auch an der Stelle, wo wir uns gerade über Obst unterhalten und über die ganzen Apfelsorten, auch hier wieder die Frage für Weihnachten, für unsere Hörerinnen und Hörer. Stellen wir uns vor, wir wollen Bratäpfel machen. Oh. Welche Apfelsorte sollte ich da nehmen?
Kann ich nur den Boskop-Apfel empfehlen.
Aha.
Ganz wintertypischer Apfel, ja. Ganz toller Apfel. Relativ groß, säuerlich, ein bisschen mürbe, teilweise auch ein bisschen mehlig, einmalig für einen Bratapfel.
Bisschen Marzipan oben drüber.
Marzipan, vielleicht ein bisschen Bonbon-Vanille, Rosinen, ein bisschen Mandeln, ein paar Mandelsplitter, roter Boskop, Ausrufezeichen hinter.
Ja.
Was anderes würde ich gar nicht nehmen.
Unser Weihnachtstipp des Tages, also der rote Boskop. Dankeschön an den Marktleiter des Alnatura-Marktes hier in Potsdam, Tobias Blesing. Wir sprachen heute Morgen über Bioanbau, über Weine, über Obst und Gemüse. Und ich habe schon wieder Hunger. Super, vielen Dank dafür.
Danke.
Die Radio Potsdam Themenwoche Genuss in der Region.